mach uns bereit. Das war der entscheidende Satz, die entscheidende Bitte, ein Gebet. Mach uns bereit. Darum geht mir es auch heute Morgen, Thema, darum wachet. Warum? Denn ihr wisset nicht, an welchem Tage euer Herr kommt. Ich wurde schon mal in ein Gespräch verwickelt bei einer Konferenz und dann habe ich behauptet, ich weiß ganz genau, wann der Herr kommt. Und da sind also so viele interessante Antworten gekommen, aber jeder hat in eine andere Richtung getippt. Und dann habe ich gesagt, stimmt alles nicht. Ich weiß, wann er kommt. Wann?
Wenn wir es nicht meinen.
Wenn wir es nicht meinen. Ganz genau, wenn wir es nicht meinen. Das sagt der Herr Jesus ganz, ganz klar. Wir beten jetzt noch einmal. O Herr, lass uns wirklich bereit werden, nicht nur im Kopf, auf dem Papier, sondern im Herzen. So wie eine Braut auf ihren Bräutigam wartet, lass uns Wartende sein, kluge Jungfrauen, denn das ist das Allerwichtigste. Danke, dass du jetzt in unserer Mitte bist, uns begegnest, uns dein Wort öffnest und ein ganz neues Feuer der Erwartung in uns anzündest. Amen. Der Lehrer kommt in die Schule rein. Es war nicht in Westdeutschland. Seid bereit, ruft er in die Klasse. Und ja, das sind sofort. Die sind wahr. Allzeit bereit. Immer bereit. So ist die Antwort. Ja. Ja, so sagte der Lehrer in dem schönen Land im Osten. Heute noch? Heute nicht mehr. Interessanterweise, heute nicht mehr. Aber nicht nur der Lehrer, früher in der DDR hat so gerufen, seid bereit, sondern auch der Herr Jesus ruft es. Er ruft es noch viel dringlicher und noch viel häufiger. Immer wieder, seid bereit. Aber nun, warum behandeln wir in unserer Freizeit, wo es doch ums Loben geht, ums Singen, so ein etwas provokatives Thema, seid bereit, darum wachet. Nun, in dem Psalm 96, der ja die Grundlage ist unserer ganzen Thematik, singet dem Herrn ein neues Lied und lobt seinen Namen. Da steht in Vers 12, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist, es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Und auch im Psalm 98, gleich daneben steht es, singet dem Herrn ein neues Lied und denn er kommt, das Erdreich zu richten. Die Psalmen fordern uns ja immer wieder auf, dem Herrn zu singen, ihn zu loben, aber das Ziel all der Psalmen ist immer wieder die große Hoffnung, er kommt, der starke, gewaltige Weltenherrscher. Wenn wir nicht tief davon überzeugt wären, dass die Zeit abläuft und der Tag der Machtübernahme des Messias vor der Tür steht, wie sollten wir die Kraft aufbringen, alles Schreckliche unserer Zeit wirklich zu verarbeiten, zu verkraften? Allerdings, nicht erst in unserer Zeit im Jahre 2000 und folgende gilt der Ruf, darum wachet, denn ihr wisset nicht, wann euer Herr kommt. Diese Mahnung ist wie alt? 630 Jahre oder wie alt ist diese Mahnung? 2000 Jahre. Das ist interessant. Schon vor 2000 Jahren hat der Herr es ganz eindringlich weitergegeben, seinen Jüngern und allen denen, die auf ihn gehört haben. Gewiss, so sagen sie, gewiss. Aber ist das nicht geradezu ein Beweis dafür, dass dieses Wort überholt ist, sogar unzeitgemäß, heute noch, so wie Jesus es sagt, jeden Tag, jeden Augenblick mit der Möglichkeit zu rechnen, dass er kommt? Es ist gewiss genau umgekehrt. Zu allen Zeiten vor 2000 Jahren, vor 100 Jahren und immer wieder neu wurden wir aufgefordert, auf den Herrn zu warten. Warum? Pfarrer Blumhardt aus Mödlingen sagte einmal, der Teufel, der hat auch seine Lieder, er singt auch und er beherrscht besonders das Schlafliedchen, Schlaf, Kindchen, Schlaf. Das ist ein herrliches Lied vom Teufel, also unter seinen Vorzeichen. Die Gefahr des geistlichen Schlafes war ja nicht nur im Garten Gethsemane sehr groß, als Jesus rief, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Diese Gefahr ist auch heute überall gegenwärtig permanent. Ich fürchte, dass nicht nur in Haiti 50-60% der Gottesdienstbesucher schlafen im Gottesdienst, so wie ein Missionar uns erzählte, der dort war. 50-60% schläft. Sondern auch im christlichen Deutschland ist der geistliche Schlaf eine allgegenwärtige Größe. Und darum ist die Mahnung von Paulus in Epheser 5, Vers 14 so aktuell. Wache auf, da du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. In diesem Zusammenhang redet Paulus vom Wandel im Licht. Die jetzige Weltzeit ist ja total beherrscht von der Finsternis. Und darum ist es dringend notwendig, dass wir hören, beachten, was Paulus sagt. Lebt als Kinder des Lichts, dann wird uns Christus erleuchten. Dann können wir auch recht wach die Dinge der Gegenwart beurteilen. Und in diesem Zusammenhang, das ist das Interessante für mich, schreibt Paulus, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt dem Herrn in euren Herzen. Also in dem gleichen Zusammenhang erwähnt er das. Wir sehen also Loblieder singen, wachen und beten ist eine Einheit. Wenn eines fehlt, wenn also das Beten fehlt, dann stimmt's nicht. Wenn das Wachen fehlt, stimmt's auch nicht. Und wenn das Loblieder singen fehlt, dann ist auch die Sache nicht in Ordnung. Alle drei Dinge gehören fest zusammen. Loblieder singen, wachen und beten. Sehr oft sagt ja der Herr Jesus, wachet und betet. Ich möchte nun versuchen, an drei Gedanken die Aktualität dieses Themas aufzuhängen und zu verdeutlichen. Erstens, die dringlichen Ermahnungen durch Jesus und die Apostel. Zweitens, die Praxis des Wachens heute und immer. Und schließlich drittens, der Lohn der Wachsamkeit. Der Lohn der Wachsamkeit. Ja, erstens die Ermahnungen durch Jesus und die Apostel zum Wachen. Die dringlichen Ermahnungen von Jesus und durch die Apostel. Zweitens, die Praxis des Wachens heute und ständig. Und drittens, der Lohn der Wachsamkeit. Der Ruf, wachet, ist ja quasi der Tenor in der ganzen Bibel. Das ganze Elend der Menschheit begann damit, dass irgendjemand geschlafen hat. Wer war das? Die Eva hat geschlafen. Hat nicht aufgepasst. Und so geht's weiter. Das griechische Wort Gregoreo, gleich wachen, finden wir an vielen Stellen der Bibel. Zum Beispiel, das lese ich nun, Matthäus 24, Vers 42. So wachet nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Dann in Vers 43, im Beispiel, im Gleichnis vom Hausvater, 43, das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Und dann schließlich im Beispiel von den 10 Jungfrauen, Matthäus 25, 13. Darum wachet, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Und es gibt noch viele andere Stellen. Hier haben wir immer einen gemeinsamen Nenner, nämlich, weil niemand weiß, wann es Zeit ist, ist es unbedingt notwendig, alle Zeit bereit zu sein. Das ist eine ganz einfache Gleichung. weil wir es nicht wissen, darum alle Zeit bereit. Die Folgen, und das ist auch das Gemeinsame in all diesen Gleichnissen Jesu, für die, die nicht wachsam sind, die nicht mit der Ankunft Jesu jetzt und heute gerechnet haben, als Möglichkeit. Die Folgen sind in allen Beispielen, die der Herr Jesus uns gibt, katastrophal. Sie sind vergleichbar mit den Menschen auf der Titanic vor etwa 90 Jahren. Wir haben ja ein Jubiläum in diesem Jahr. Vor 90 Jahren geschah es. Ich habe eine sehr interessante Schrift, die letzten Stunden der Titanic. Und das ist so interessant, so themabezogen, dass Sie mich entschuldigen, wenn ich da ein paar Sätze vorlese. Es war der 14. April 1912. Also vor 90 Jahren. An diesem Tag sank die Titanic innerhalb von 2 Stunden und 40 Minuten, nachdem sie 300 Meilen südöstlich von Neufundland einen großen Eisberg gerammt hatte. Nun der Ablauf. Und das sind sehr interessante Dinge, was da geschehen sind. 6 Eisbergwarnungen. 6. Eisbergwarnungen waren im Laufe des 13. April, also einen Tag vorher, bei Funkoffizier John Phillips eingetroffen. Dort auf der Titanic, Funkoffizier. Er war verantwortlich. Dieser Funkoffizier war jedoch mit dem Beantworten von Glückwunschtelegrammen zu sehr beschäftigt und nahm fast keine Notiz davon, von diesen Warnungen. Und verärgert über die häufigen Funkwarnungen funkte er schließlich der in der Nähe schwimmenden California zurück. Shut up! Was heißt es? Hör auf! Lasst uns doch in Ruhe! Hat der Zeuge funkt. Der dortige Funk auf der California verließ darauf den Funkraum und konnte die später gemeldeten SOS-Rufe nicht mehr hören. Er war beleidigt durch dieses Shut-up vorher. Und so fuhr mit unvermindert hoher Geschwindigkeit die Titanic ihrem Ziel entgegen. Stunden später im Angesicht des Todes bereute John Phillips seine Nachlässigkeit und rief, Gott vergib mir, Gott vergib mir. Es war zu spät, hat ihm nichts mehr genützt. 23:40 Uhr geschah die Kollision mit einem Eisberg an der vorderen Bugseite. An verschiedenen Stellen wurde die Schiffswand aufgeschlitzt und merkwürdigerweise ein geritterter Matrose hat es bestätigt. Ich habe mal irgendwo in einer Versammlung das auch erzählt, schon lange her. Und dann hat eine Frau Pfarrer sich wütend gemeldet. Das stimmt nicht. Aber es stimmt eben doch. Dort an dieser Bugwand stand ganz groß drauf, No God. So haben sie später da drauf geschrieben, beim Stablauf dieses Riesenschiffes. Also ohne Gott. Wir brauchen keinen Gott. Und genau da wurde wie mit einem Dosenöffner die Schiffswand aufgeschlitzt. Dazu kam, dass bei Beginn der Rettungsaktion kaum einer glaubte, die Titanic würde wirklich sinken. Und so blieben die ersten ins Wasser gelassenen Rettungsboote stark unterbesetzt. Sie glaubten es einfach nicht. Die Passagiere weigerten sich, in die Rettungsboote einzusteigen. Und dann wollte man, wie das so üblich ist, Notraketen fortschicken. Man feuerte Feuerwerksraketen ab, denn die richtigen Hilfssignale waren gar nicht da. Die haben sie aus Stolz nicht mitgenommen. Und so bedeuteten für die anderen Schiff diese Feuerwerksraketen, alles in Ordnung, prima, ahoi. Und dann brach die Panik aus. 1500 Menschen waren bis zuletzt an Bord und wurden mit der unsinkbaren Titanic in den Tod gerissen. Merkwürdig noch, der Erbauer der Titanic, er war ja auch auf dem Schiff, verbrachte die letzten Minuten seines Lebens im Raucherzimmer, wo er immer wieder auf ein Wandgemälde starrte, das die Bildunterschrift trug, die kommende neue Welt und so weiter. Viele interessante oder schreckliche Szenen spielten sich ab. Ja, ja, ja. Die haben, um die Stimmung auf, ja, zu verbessern, haben sie immer gespielt, und dann, als es so klar war, vollkommen unmöglich, dass wir gerettet werden, hat dieser Dirigent noch gesagt, wir spielen näher, mein Gott, zu dir. Und das waren die letzten Klänge. Ja. Denselben entschiedenen Ton der Warnung finden wir aber nicht nur bei Matthäus, sondern auch in Markus 13. Dreimal betont der Herr, wachet, so wachet nun. Und die Begründung haben wir in Vers 36, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Und die Betonung liegt auf diesem Ausdruck, plötzlich. Hier wird die totale Überraschung angedeutet, die über die Menschheit kommen wird. An was werden wir erinnert? 11.9. Ja, unwillkürlich. Keiner hat dran gedacht. Keiner hat an dem Morgen damit gerechnet, was geschehen würde über die Bewohner im World Trade Center in New York. Und gerade der Umstand, dass der Herr völlig überraschend kommt, das müssen wir uns mal ganz klar machen, ist die Ursache, warum Jesus in seiner Liebe immer wieder dringend darauf hinweist, bereit zu sein. Soll ich noch an das Lukas-Evangelium erinnern? Hier ist eine ganz besondere Sünde unserer Wohlstandsgesellschaft angesprochen und vor dieser Sünde gewarnt. Das sagt er doch in Lukas 21. Wir wollen wachen, damit wir würdig sind, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Das ist so entscheidend, dass wir bereit, fähig sind, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll. Ist also Gottes Liebe, Plan, dass wir wegkommen, in Sicherheit gebracht werden, diesem allem, was geschehen soll. Und er warnt vor Fressen und Saufen und so weiter in diesem Zusammenhang. Auch Paulus, Petrus und Johannes haben immer wieder betont, es ist dringend notwendig, bereit zu sein am Tag Jesu. Da sagt er zum Beispiel Römer 13, die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Hier sind wir natürlich auch hineingenommen in das Zentrum unserer Freizeit. Da ist die Rede von Waffen des Lichts. Sind nicht auch unsere Loblieder Waffen des Lichts? Ganz gewiss, das sind Waffen des Lichts. Wenn wir Gott loben und preisen und besonders unserer Hoffnung in den Lobliedern Ausdruck geben, vielleicht kommt er noch heute. Das ist unsere Hoffnung. Dann sind das Waffen des Lichts in der.
Vielleicht können wir die Waffen des Lichts gar nicht anlegen, wenn wir nicht erst die Werke der Finsternis
abgelegt haben. Jawohl, so ist es. Ganz recht. Zuerst, so ist die Reihenfolge, ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Werke der Finsternis, ja, wir können jetzt viel darüber sprechen. Ich habe mir vorgenommen, sehr, sehr zu kürzen, dass man nachher noch singen kann, aber es wäre Stoff genug für viele Stunden. Ja, Werke der Finsternis, ja, wollen wir doch einmal geschwind diese Stelle aufschlagen, das ist ganz richtig. Römer 13, da ist es ja gesagt und aufgelistet. Das war ja auch diese wichtige Stelle, aufgrund der Augustin sich bekehrt hat. Der war auch in den Werken der Finsternis drin. Die Nacht ist vorgerückt, Römer 13, Vers 12. Der Tag aber ist nahe gekommen. So lasset uns ablegen die Werke der Finsternis. An sind die Waffen des Lichts. Also, lasset uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid. Drei gefährliche Erscheinungen der Werke der Finsternis werden hier erwähnt, die auch heute immer präsent sind, je länger, je bekannter werden. Also Schlemmerei und Trinkgelagen, das ist Wohlstand, Wohlstand. Schlemmerei, Fressen, Saufen, sagt Luther, das ist doch keine Sünde. Aber es sind Werke der Finsternis und sie hindern uns, bereit zu sein.
Vielleicht ist es wahrscheinlich nur immer so, dass es Fressen und Saufen ist, sondern auch dieses Teuerste nur. Ich habe das bei einem Mann erlebt, der behindert war und der sagte, den Fraß esse ich doch nicht. Mhm. Dann hat er, der eigentlich nur eine Rente bekam, ist er ins Exquisit gegangen zu DDR-Zeiten und hat sich das Teuerste, die Kaviar oder so, das war bestimmt nicht gesund für ihn. Aber er ist extra weggegangen, das sind so meiner Meinung nach Werke der Finsternis, wenn Stolz und Hochmut uns ergreifen.
Sehr richtig. Noch ein Beispiel dazu. Pastor Modersohn erzählt es. Der hat auch immer wieder mal seinen Finger auf die Wundenstellen gelegt. Da kommt also ein Evangelist, der das Evangelium gepredigt hat, ein guter Evangelist, in ein Lokal. Er lässt sich die Speisekarte geben, schaut an, was da alles draufsteht, sicher nichts Schlechtes, gute Dinge, und dann legt er es auf die Seite ganz verächtlich. Habt ihr denn gar nichts recht zu essen hier? Ein Evangelist, nicht? Das ist genau das. Dann Unzucht und Ausschweifungen. Ich habe ja schon gesagt, dass Bengel darauf hingewiesen hat, dass die Sünden gegen das sechste Gebot ganz besonders sich ausbreiten würden in der letzten Zeit. Er hat ja prophetisch unsere Zeit vorausgesehen und es hat sich unheimlich viel erfüllt, was er vorausgesagt hat. Und er hat also darauf hingewiesen, auf die Sünde wieder das sechste Gebot. Unzucht, Porneia und Ausschweifungen. Wie viele auch evangelikale Männer nehmen sich heimlich Zeit, im Internet diese Bilder mit Wollust anzuschauen. Es ist entsetzlich. Genau das ist das. Genau das ist.
Werden gebunden,
natürlich. Sie sind nicht bereit, wenn Jesus kommt. Unzucht, Ausschweifungen, auch in Gedanken kann man ja da drin suhlen und schrecklich sich versündigen. Und dann die dritte Sache, die gehört auch sehr aktuell zu den Werken der Finsternis, Streit und Neid. Wie viel Streit gibt's doch, ich rede jetzt nicht von der Welt, sondern von uns Evangelikalen. Wie viele Meinungsverschiedenheiten. Man muss nur einmal das Thema Taufe ins Gespräch bringen. Und dann geht's schon los. Wenn man also einen Streit entfachen will, dann redet man über die Taufe. Ja, so ist es. Und so weiter und so weiter. Und Neid. Oh, der hat einen viel schöneren Wagen. Und ich muss da mit meiner kleinen Rente auskommen. Das ist aber auch nicht recht. Streit und Neid. Neid ist eine ganz verbreitete Sünde, auch von uns Gläubigen. Oder haben Sie noch nie neidische Empfindungen gehabt? Können wir so viel drüber reden. Ja. Und ich habe jetzt von Paulus gesprochen, noch ein Kronzeuge, nämlich Johannes in der Offenbarung. Offenbarung 16, 15 lesen wir, mitten im Inferno der Endzeit, im Tohuwabohu der letzten Gerichte, kommt der Ruf vom Herrn. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht. Mitten hinein in diese Zeit, wie ein Dieb. Bekanntlich meldet sich ein Dieb sehr klar an, heute Nacht 21:15 Uhr, da komme ich, bitte halte alle gefälligst Türen offen und so weiter, dass ich ohne Hindernis holen kann, was ich... Nein, wie ein Dieb in der Nacht kommt der Herr Jesus, völlig geheim. Es ist eine geheime Ankunft. Wir müssen ja sehr wohl unterscheiden zwischen der öffentlichen Wiederkunft Jesu. Das heißt, es werden ihn alle Augen sehen, wir haben es auch vorher gesungen, und der geheimen Wiederkunft. Wie ist die Reihenfolge? zuerst die geheime für die Gemeinde Jesu. Es heißt in 1. Korinther 15, en atomo, also in einem unteilbar kurzen Moment, kann jeden Moment sein, in atomo kommt der Herr und ruft die Seinen zu sich, für die, die bereit sind. Das ist die sogenannte Entrückung. Nur für die Glieder des Leibes Jesu. Ja, jetzt darf ich nochmal auf etwas ganz mir Wichtiges in diesem Zusammenhang gewordenes den Nachdruck legen. Gerade wir Evangelikalen sind ja es, die so große Bedeutung und Betonung auf den rettenden Glauben legen. Wir freuen uns über Stellen, etwa im Johannesevangelium, wir zitieren es in der Seelsorge, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wunderbar, eine ganz fantastische Stelle. Für jeden gültig, jeden verfügbar. Doch nun kommt ein weiteres Kennzeichen. Und wir müssen uns hüten, einzelne Stellen herauszunehmen aus dem Zusammenhang der Schrift. Sondern wir müssen die ganze Schrift beachten. Ein wesentliches Kennzeichen für die, die den klugen Jungfrauen gleichen. Das ist nicht nur der rettende Glaube, sondern ich möchte mal so es formulieren. Die rettende Wachsamkeit. Rettende Wachsamkeit. Nirgends steht in der Bibel, wer bekehrt ist, ist bereit automatisch, ein Automatismus, sondern wer wach ist. Man muss einmal das alles nachlesen, in allen Bibelstellen vergleichen, sich Zeit nehmen und dann merkt man, Glauben und Wachen, Wachen und Glauben gehört ganz unbedingt zusammen. Nun zweitens, die Praxis, der Alltag der Wachsamkeit heute und immer. Ein Sprichwort sagt ja bekanntlich, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, ja. Und das ist vielleicht nicht immer so, aber sehr oft. Es ist notwendig, die Gefahren auf dem Weg zu kennen. Wer nicht weiß, dass sein Weg vermint ist, Afghanistan und so weiter, und geht nur seines Weges, der ist natürlich in höchster Gefahr. Viele Krüppel in Kriegsgebieten wissen davon zu berichten. Vor 4 Jahren hielt Professor Beierhaus, seinen Namen kennen wir wohl, auf dem Killesberg einen sehr mich packenden Vortrag über das Thema Seht zu, dass euch niemand verführe. Was ist die eigentliche Gefahr? Nicht so sehr, dass viele Klößchen essen, sondern die eigentliche Gefahr... Bitte?
Dass sich die Menschen zu sicher sind.
Ja, die falsche Sicherheit... Einfach, Jesus sagt, die Gefahr der Verführung. In Matthäus 24 weist Jesus in seiner Abschiedsrede wie oft darauf hin, seht zu, dass euch niemand verführe. Wir können sie mal in der Stille nachzählen. Ich verrate sie jetzt mal nicht. So können wir es heute Mittag zuflüstern. Wie oft es dort kommt. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 11, das ist eine sehr wichtige Stelle, 3 bis 4, das darf ich nun vorlesen, 2. Korinther 11. 2. Korinther 11. 2, die können Sie selber lesen und jetzt lese ich Vers 3 und folgende. Ich fürchte aber, das ist die Gefahr erkennen, ich fürchte aber, es könnte womöglich so, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung, es geht um die innerste Gesinnung, und abgewandt werden von der Einfalt dem Christus gegenüber. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, ihr, es waren doch Gläubige in Korinth, Wiedergeborene, Glieder des Leibes. Das müssen wir beachten. Ihr, wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das ganz gut ertragen oder lasst ihr es euch gerne gefallen. Und er legt es dann aus in den folgenden Versen. Also besonders dieser Ausdruck, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium. Die einen reden vom Schwarmgeist, vom Lügengeist, die anderen sagen, hört auf zu streiten, sagt eins. Die einen sagen, du liest die Bibel falsch. Die Folge ist Verwirrung. Die anderen sagen, wir müssen alle Rekorde brechen, so wie zum Beispiel bei einem bestimmten Gottesdienst einer bestimmten Gemeinde ein 100-stündiges Bibellesen und eine ebenso lange ununterbrochene Gebetskette gehörten. Man will alle Rekorde brechen. Was ist biblisch? Was ist falsch? Jesus sagt ganz schlicht, sehet zu, dass euch keiner verführe. Sehet zu. Ja, sehr gut. Das ist das Wichtige, ja. Ich finde es überhaupt gut, wenn ab und zu mal einer einen Gedanken einwirft. Man sollte nicht immer so sehr stumm nur sitzen und hören, sondern man darf gerne auch den Redner einmal ergänzen und seine Meinung nennen.
Aber auch das
Verlorengehen ist wichtig. Ja, natürlich. Das ist ja dann katastrophal. Ja, aber nur um den Zusammenhang hier zu haben. Hier in diesem Zusammenhang beim 2. Korinther, da ist nicht das Thema. Sie waren gerettet, gell? Sie waren gerettet. Die Gefahr war, dass sie einem anderen falschen Geist sich öffnen, einem anderen Evangelium zum Opfer fallen.
Und was ist das Merkmal des anderen?
Ja, jetzt darf ich mal hier ein paar Antworten geben. Was ist das Merkmal? Das ist eine sehr gute Frage. Ich zitiere jetzt einmal Pastor Findereisen, der die Frage gestellt hat, wie verführt man? Erstens, durch völlige Angleichung. Durch völlige Angleichung. Die zweite Frage lautet, wodurch wird man verführt? Es kommt eine interessante Antwort. Durch das, wonach wir uns sehnen. Haben wir das verstanden? Das, was als Sehnsucht, Begierde ganz tief in mir verborgen ist, das macht den Weg frei zur Verführung.
Oder man hat Angst, alleine
da zu stehen
und macht einfach
mit. Ja, sehr richtig, ja. Und jetzt noch einmal die nächste Frage von Pastor Findereisen. Wann verfalle ich der Verführung? Und die Antwort, die er gab bei einer Konferenz, wenn in meinem Herzen eine falsche Grundhaltung vorhanden ist.
Das allein das Motiv zählt.
Ja, das Motiv zählt, ja. Eine falsche Grundhaltung. Ja, wir könnten natürlich noch viel, viel darüber reden. Ich möchte jetzt mal ganz kurz das Gespräch freigeben. Was sind nach unserer Erkenntnis die größten Gefahren, die gefährlichsten Stolpersteine, die uns, die mich hindern könnten, wirklich heute bereit zu sein?
Weil ich noch was anderes vorhabe.
Mhm.
Müdigkeit und Mattigkeit.
Müdigkeit und Mattigkeit, ja. Wachsamkeit ist ja hier das Gegenmittel.
Das ist ja
die lange Bank, ja, 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 alles schön, was er gesagt hat. Und ich will mich auch bekehren, aber nicht heute, sondern morgen. Und dann ist es zu spät. Wenn also jemand nicht sicher ist, dass er bekehrt ist, dann darf er auf keinen Fall bis morgen warten. Entschuldige, wenn ich das so, aber es ist der letzte Tag.
Eine Gefahr ist auch dabei, ja, dass jemand versuchen will, zu berechnen, wann.
Ja, ja. Und wenn ich das berechnet habe, also es gibt unzählige, die das schon versucht haben und meinten, sie hätten es gefunden. Also angenommen, ich habe heute Nacht mal gerechnet.
Es steht in der Bibel, dass die Zeit weiß nur der Vater.
So ist es richtig. Aber jetzt einmal die Gefahr, ich habe also ausgerechnet, am 13. Mai 2005 16.07 Uhr kommt der Herr. Er kommt ja ganz schnell. Also, gut. Und nun? Habe ich doch Zeit? Ja, das ist es. Brauche ich ja heute noch keine Konsequenzen. Ich habe ja noch Zeit. Das ist der springende Punkt. Das ist der springende Punkt. Das hat schon unzählige verführt.
Jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage. Die Bibel gibt ja trotzdem klare Hinweise. Und nun die Frage an euch alle, an die Gerhards am Tisch. Sind denn tatsächlich die Bedingungen, die die Offenbarung auch aufzeichnet, erfüllt? Dass letztlich jetzt, heute, Christus wiederkommen könnte, die sind doch gar nicht erfüllt. Obwohl ich will nicht ungläubig sein. Ihr habt völlig recht. Ihr habt euch viel bereit. Aber sind doch gar nicht alle politischen Bedingungen alles erfüllt mit dem Antichrist oder sind ganz oft über verschiedene Richtungen. Es kann nicht sein.
Ich danke sehr, dass Sie das sagen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil hier stolpern unzählige gute Christen. Wer hat den Mut, mal eine klare, das ist eine ganz leichte Frage, die ich gut beantworten kann, hier eine klare Antwort zu geben. Also er sagt, die Bedingungen nach unserer Erkenntnis aus der Offenbarung sind noch nicht alle gegeben für das Kommen Jesu, also er kann nicht kommen, denn die Bedingungen sind ja nicht erfüllt. Kann man vieles nennen, kann man ja die Offenbarung lesen. Wie ist es? Ja?
Ich denke, sein erstes Kommen ist nicht an diese Bedingungen geknüpft.
Wir müssen immer klar, die Bibel redet davon, es gibt das geheime Kommen und das öffentliche Kommen. Siehe, ja, da gibt's viele Bibelstellen. Also zum Beispiel 1. Korinther 15. Da ist die Rede, das darf ich mal Ihnen zur Hilfe vorlesen. Da ist die Rede vom geheimen Kommen. Diese zwei Arten der Wiederkunft müssen wir sehr wohl unterscheiden. Sonst werden wir verwirrt.
Aber an den Zeichen der Zeit.
Ja? Ja.
Aber an den Zeichen der Zeit sehen wir, wie die Zeit vorgerückt ist.
Ja, richtig. Ja, das ist schon richtig. Und trotzdem, die Zeichen der Zeit beziehen sich nicht auf das geheime Kommen, sondern die Zeichen der Zeit beziehen sich auf das öffentliche Wiederkommen. Wenn Jesus als Messias kommt und die ganze Weltgeschichte in seine Hand nimmt, nach Offenbarung und so weiter. Da können wir nun natürlich sehr viele Bibelstellen aufschlagen. Aber gilt, dass wir das nicht verwechseln. Die Zeichen der Zeit, also Jesus sagte mal, die Zeichen des Himmels könnt ihr deuten, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht recht deuten in Lukas 12. Die Zeichen der Zeit, die sagen, er kommt bald, ja. Das größte Zeichen der Zeit ist ganz gewaltig, überall in den Zeitungen zu lesen, im Fernsehen zu hören. Was ist das? Israel, natürlich, das ist das Zeichen. Israel ist wieder heimgekehrt in sein Volk. Israel ist in großer Angst und Not. Das sind Zeichen der Zeit. Aber das hat nicht unbedingt etwas zu tun mit dem geheimen Kommen Jesu. Das müssen wir klar sehen. Ich habe jetzt hier vor mir 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Mysterion. Also schon das ist wichtig. Es geht hier um ein Geheimnis. Nicht um etwas, was nun in der Stuttgarter Zeitung auf der ersten Seite zu lesen ist. Ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist nur für dich Leib Jesu. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, hier dasselbe Ausdruck, plötzlich, in einem Augenblick, in atomo, genau nach dem Griechischen. Also so kurz ist dieser Augenblick, dass er nicht mehr geteilt werden kann. Zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Und so weiter. Das ist also alles, was gesagt wird. Plötzlich. In diesem Ausdruck gebraucht er auch Jesus. Ja. Ja, ja. Zunächst mal unsichtbar. Es heißt ja auch in 1. Thessalonicher 4, diese Stellen müssen wir alle bei Tag und Nacht parat haben, Vers 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Denn da sagen wir euch in einem Wort des Herrn, ein Herrenwort, wir, die wir leben und bis zum Kommen des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Hapazo ist das griechische Wort. Das heißt, mit großer Gewalt, mit ganz großer Energie aus einer Menge von Menschen oder von einer großen Umgebung herausgerissen und vor den Herrn gestellt werden.
Eine Bedingung müsste dann doch vorher, so wie ich das verstanden habe, erfüllt sein, dass die ganze Welt erst noch von Jesus gehört hat. Es gibt ja immer noch, quasi wie viele hunderte Völker auf der Welt, die
ja
den Namen Jesus gehört haben.
Ja, das ist nun ernst zu nehmen, ja. Ja, das ist ernst zu nehmen. Aber das ist eine Verheißung. Und wir können hier nie ganz sicher sein, wann die Verheißung plötzlich erfüllt ist. Denn es wird auch, so bin ich überzeugt, im tausendjährigen Reich, da gibt es viele Stellen, weiter das Evangelium bekannt gemacht werden. Aber das sind nun theologische Feinheiten, auf die können wir jetzt, sonst müssen wir intensives Bibelstudium treiben. Ich bitte um Verständnis, dass wir da. Aber gut, jawohl. Also, die Frage war, was sind die Zeichen? Und die Zeichen sind also ganz klar, dass der Herr es gesagt hat, plötzlich kommt er.
Aber
seid bereit.
Die Erdbeben, die sind ja auch viel schlimmer geworden. Also die
Naturkatastrophen, ja, ja, ja.
Die Härtigkeit der Menschen.
Ja, 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 alles richtig. Ja, 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 ganz richtig, dürfen wir durchaus sehen. Aber streng gesehen sind alle diese Zeichen der Beweis, dass der Herr mit großer Macht und Herrlichkeit bald kommt. So wie es am Anfang der Offenbarung steht, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle, und die ihn zerstochen haben, also die Israeliten werden ihn sehen. Dann wird er von allen gesehen werden. Das ist dann nicht mehr die geheime, sondern die öffentliche Wiederkunft. Und die geheime Wiederkunft für die Entrückung des Leibes, die ist irgendwann plötzlich. Also so müssen wir es aus der Bibel entnehmen. Ja, ja, das ist gut. Ja, ich hätte da so viele Stellen noch gehabt, aber ja, die Zeit, ja.
Eine Sache ist vielleicht wichtig, wenn Jesus auf dem Ölberg sichtbar zurückkommt,
ja, ja.
Zacharja 14, ja. Vers 5, wenn der Antichrist sein Heer aufgestellt hat in Israel, ja. Da wird dann kommen der Herr,
ja.
Und alle seine Heiligen,
jawohl,
dieser Zusammenhang scheint mir wichtig zu sein.
Danke.
Vorher entrückt, er baut uns Wohnungen, er hält uns bereit für die Zeit und dann kommen die Heiligen mit ihm auf den Ölberg. Und das hat mich so fasziniert.
Ja, ja.
Er sagt, das sind 7 Jahre. Das sind da
dazwischen.
Wo Jesus und der Antichrist zusammentreffen, in den 7 Jahren. Ne? Hm. Und ein Hauch seines Mundes wird ihn hinwegfegen. Ne?
Jawohl.
Ja,
ja.
Ich wollte mal, dass es wichtig,
ja, 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 das ist klar. Ja, es gibt da noch viele Gedanken. Es ist gut, Dankeschön.
Die werden nicht entrückt. Die werden sterben und kommen ins Gericht.
Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir schon das Thema für die nächste Freizeit, wenn wir es noch erleben. Generell sind es folgende Erscheinungen, die uns hindern, bereit zu sein. Wir wollen ja praktisch werden. Also, ich muss hier eigentlich jetzt weglassen. Aber nun, da ist doch noch. A, Anpassung an den Zeitgeist. Ich habe schon vorher von der Anpassung gesagt. An den Lebensstil. Genuss und Spaß und Spiel, das ist heute der Lebensstil. Im ERF hörte ich, dass die 4 F die wichtigsten Lebenselemente heute sind in unserer Gesellschaft. Die 4 F. Was sind das für Dinge, die 4 F? Ja, wenn es so wäre. Wenn es so wäre. Erstens, Familie, Freizeit, Freunde, Finanzen. Das sind doch keine schlechten Sachen, nicht? Aber das sind eben die dominierenden Lebenselemente, irdisch. Und das meint ja auch Paulus in Römer 13. Nach einer Allensbacher Umfrage suchen heute 74% der Bevölkerung den Sinn des Lebens im Lebensgenuss. Und darum sagt Jesus, Lukas 21, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen. Und dieser Tag plötzlich, immer wieder dieses Wort plötzlich, das ist der Schlüssel für alle diese Dinge, plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Und da sagt er nun, so seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr würdig werden möge zu entfliehen diesem Allem. Das ist der Hinweis auf die geheime Wiederkunft. Zu entfliehen diesem Allem, was geschehen soll und zu stehen vor dem Menschensohn. Das ist übrigens eine relativ unbekannte Stelle. Lukas 21, 34. Kleine Geschichte. Als ich bei der Vorbereitung in meinem PC saß, telefonierte meine Frau unserer Mitmutter auf den Filtern. Meine Frau fragte nach unserem kleinen Enkel, dem 2,5-jährigen Christian, der gerade dort auf Besuch war. Er möge doch bitte schnell zum Telefon kommen. Die Oma wollte halt mit dem Kleinen sprechen. Aber die Antwort dieses kleinen Kerls, keine Zeit! Und am selben Morgen, als die andere Oma, nein, es war der Opa, zum kleinen Christian sagte, auf Wiedersehen. Seine Antwort, keine Zeit, ich muss jetzt arbeiten. 2,5-jähriger Kerl. Keine Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ich muss jetzt arbeiten. Ist das nicht ganz zutreffend für uns aktiven Evangelikalen? Wir haben keine Zeit. Und wenn er uns ruft, wache auf, jetzt komme ich plötzlich. Maranatha, ich bin da. Keine Zeit, ich muss meine Bibelarbeit fertig machen. Wir haben uns verstanden, denke ich doch. Noch 4 kurze praktische Hinweise über die Praxis des Wachens, über die Praxis. Erstens, hören. Im Alter hat man oft Hörschwierigkeiten. Viele von uns haben das auch, Hörschwierigkeiten. Sie hören einfach nicht mehr so gut und haben ein Hörgerät und. Jesus versteht es, aber er sagt auch, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ist dringend notwendig, den geistlichen Hörapparat auf Empfang zu stellen. Denn der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wir müssen bedenken, sein Kommen wird durch akustische Signale angedeutet. Was sind die akustischen Signale? Hier ist der große Akustiker. Posaune, ja, der Posaune-Ton, jawohl. Ganz klar, durch akustische Signale. Zweitens, sehen. Es ist so wichtig, dass wir sehen. Er sagt immer wieder, siehe, ich komme bald. Die Zeichen der Zeit müssen wir sehen. Jawohl, das sollen wir schon. Auch Israel ist ein Zeichen der Zeit. Das ist nun wieder das, was Sie sagten. Das wollen wir nicht übersehen, die Zeichen der Zeit. Jawohl. Und dann drittens, meine ich, ist auch sehr wichtig, dass wir, also ich rede ja von der Praxis des Wachens. Erstens hören, zweitens sehen und dann drittens beten, ohne Unterlass zu beten. So sagt es Lukas 18. Und da haben wir das Gleichnis von der bittenden Witwe und wir können es ja nachlesen. Unsere Geschwister in der Verfolgung in China sind immer wieder ein großes Beispiel und auch ein Ansporn. Dort in China ist ja eine unglaubliche Verfolgung, aber auch sehr, sehr viel Segen. Ich habe gehört jetzt von einer Vertreterin dort, eine Chinesin, die war bei uns in Korntal, die hat von schrecklichen Folterungen erzählt und sie hat sie im eigenen Leib ertragen, unglaublich. Und da in diesem Zusammenhang wurde uns gesagt, die Gemeinde in China wächst in 10 Jahren ums Doppelte. Also wenn heute 50 Millionen Wiedergeborene sind, dann sind es 10 Jahren 100. So wächst die Gemeinde trotz aller Verfolgung. Sie wachen und sie beten. Sie warten dort intensiv auf den Herrn. Und Zinzendorf, von dem wir heute schon mal gesprochen hatten, hatte in der Gemeinde in Herrenhut eine wöchentliche Gemeindesingstunde und dort ließ er regelmäßig einen Satz von Heinrich Schütz singen. O lieber Herr, wecke uns auf, dass wir bereit sind, wenn dein Sohn kommt, dass wir bereit sind, ihn mit Freuden zu empfangen. Ich meine, das darf auch uns... Gut. Jawohl. Und ihn mit reinem Herzen zu dienen. Ja. Also, o lieber Herr, wecke uns auf, dass wir bereit sind. Der dritte Punkt war der Lohn. Ja, die Zeit ist eigentlich abgelaufen. Was wird mir dafür, ich will es nur ganz kurz andeuten, was verdiene ich? Das ist ja die Frage, nicht nur in der Welt bei Daimler, sondern auch in christlichen Werken. Es ist ein vierfacher Lohn, der uns versprochen ist in der Bibel, wenn wir wachsam sind. Erstens Lukas 21, 36. Er wird würdig, er wird stark sein, allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor des Menschen Sohn zu treten. Das ist wunderbar. Zweitens, die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeit und die Tür ward verschlossen. Wir werden uns freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. So sagt Petrus. Und drittens, Matthäus 24, 46 bis 47, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Das habe nicht ich gesagt, das sagt unser Herr Jesus, dem Bereiten, dem Wachsamen. Wunderbar. Und das Unbegreiflichste, das kann ich nur mit tiefster Bewegung sagen, Lukas 12, 37, ein unergründliches Geheimnis, dort heißt es, der Herr will den seinen Knechten Tischdienst leisten. Er wird sie schützen und ihnen dienen, denen, die bereit waren. Lesen wir es einmal, was dort steht, Lukas 12, 37. Fritz Rienecker schrieb einmal, er ist jetzt schon längst beim Herrn, nichts füllt unsere Tage mit größerer Freude als das tägliche Warten. Vielleicht kommt er noch heute. Und im großen Saal der Brüdergemeinde in Korntal, besuchen Sie uns einmal, können Sie es lesen, steht ganz groß vorne, siehe, ich komme bald. Amen, ja komm, Herr Jesu. Und Manfred Müssinger am letzten Mittwoch, ganz am Schluss, was hat er gesagt, was war sein letzter Satz, der war mir sehr, sehr wichtig. Mach mich ständig sensibel auf den Tag der Erlösung. Ein Gebet. Mach mich ständig sensibel auf den Tag der Erlösung. Wir wollen beten. Herr, habe Dank, dass wir uns darauf freuen dürfen, auf diesen Tag, auf den Tag der Erlösung. Er ist irgendwann einmal bald, oder noch nicht bald, wie du es willst. Aber er kommt ganz, ganz gewiss. Und darum bitten wir, mach uns bereit auf deinen Tag. Lass uns nur nicht schlafen, sondern ganz hellwach sein. Dir zur Verfügung. Wir wollen uns jetzt noch einmal dir weihen. Herr Jesus, dir lebe ich, dir sterbe ich. Dein sind wir, tot und lebendig. Amen.